kannst alles Mögliche erreichen. Du musst halt, wie gesagt, an dich selbst glauben. Du musst an das Gute glauben. Es gibt halt keine Grenzen. Wenn ein Mensch an sich selbst glaubt, wenn er alles gibt, so, dann kann er alle Grenzen überqueren, so, weißt du. Man kann alles erreichen und man muss einfach machen. Einfach machen. Nicht so viel nachdenken, nicht so viel auf seine Ängste hören, sondern einfach machen und dann wird das schon irgendwann.
Willkommen zu einer neuen Folge von Open Talk Podcast, dem einfach ehrlichen Format mit Fabio Gresis. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, dabei bist. Und ich hoffe, du bist bereit für eine weitere Folge. Vorher kann ich jetzt eigentlich nur ganz kurz sagen, danke. Danke auch wieder für diese ganzen Nachrichten, das ganze Feedback, diese ganzen Reaktionen, die von euch kommen. Ich habe mir mittlerweile wirklich zu Hause eine Wand eingerichtet, wo ich einfach eure E-Mails ausdrucke, eure Nachrichten ausdrucke, die ganzen Reaktionen, die von euch kommen, einfach festhalte, weil das ist einfach so cool zu sehen, was für Reaktionen durch diesen Podcast hier ausgelöst werden. Das ist etwas, was es vor ein bisschen mehr als 3 Monaten überhaupt nicht gab. Und mittlerweile ist es an einem Punkt, wo Leute wirklich davon getroffen sind, wo Leute einfach so viel mitnehmen können und wo das Ganze wirklich einfach Einfluss hat. Und das wollte ich an der Stelle einfach nochmal loswerden, dass es wirklich, mir bedeutet das wirklich viel, einfach diese Nachrichten zu bekommen, diese Emotionen auch irgendwie, allein durch so eine E-Mail, das ist krass, was man dadurch weitergeben kann. Und deshalb behaltet das bitte bei, Leute. Das ist, manchmal wirkt es in euren Augen vielleicht gar nicht wichtig oder relevant, so eine Nachricht abzuschicken, aber ihr glaubt gar nicht, was für Kraft und Motivation diese ganzen Nachrichten auch einfach weitergeben. Deshalb behaltet das bitte bei. Ich würde sagen, ich gehe zur Folge über. Ich melde mich am Ende der Folge nochmal kurz wieder, weil ich noch 1-2 Dinge loswerden möchte. Sonst würde ich aber sagen, geht's jetzt los.
Open Talk Podcast. Einfach ehrlich.
Das Gespräch, was du gleich hörst, ist tatsächlich das erste, was außerhalb von NRW aufgenommen wurde. Und das Ganze hat mir einfach wieder vor Augen geführt, wie groß das hier irgendwie mittlerweile schon geworden ist. Natürlich, es ist das eine, im Internet irgendwie die ganzen Zahlen und Statistiken zu sehen, aber wirklich 300 Kilometer nach Bremen zu fahren, da auszusteigen und auf Menschen zu treffen, die Open Talk Podcast bereits kennen, reingehört haben, sich Folgen angehört haben und auch irgendwie meine Vision verstanden haben, das verstehen, warum ich das überhaupt mache. Das motiviert und fasziniert mich einfach unglaublich. Ich habe mich mit Daniel getroffen, wir haben uns unterhalten und er ist der Projektleiter von Hood Training. Das Konzept Hood Training soll den Kids in Bremen, die vielleicht weniger Perspektiven haben, deren Alltag von Negativität geprägt ist, heißt von Drogen, Alkohol, Kriminalität, einfach zeigen, dass es Menschen da draußen gibt, die sich für sie interessieren, die sich Zeit für sie nehmen, die Sport mit ihnen machen und versuchen, gemeinsam mit ihnen Probleme zu lösen. Und besonders den letzten Punkt finde ich so faszinierend, dass das Ganze auf Augenhöhe passiert, dass es nicht heißt, wir lösen jetzt deine Probleme, mach das so, sondern es ist ein gemeinsames Problemlösen. Einfach durch die Anwesenheit und das Vertrauen, was sich nach und nach aufbaut, gibt es eine ganz andere Grundlage, mit den Kids zu arbeiten. Und allein, dass der Kontakt durch Sport zusammenkommt, ist total faszinierend. Und ich bin das Wochenende in Bremen geblieben, habe am nächsten Tag nach dem Gespräch auch noch mit seinem Team und seinen Kids trainiert. Und es ist total faszinierend gewesen zu sehen, was da so entstanden ist. Daniel ist keineswegs jemand mit einer rosigen Kindheit. Er hat auch viel Mist erlebt, hat viel mit Drogen, Gewalt und Kriminalität zu tun gehabt. Aber er hat irgendwann für sich die Entscheidung getroffen und gesagt, nur weil das passiert ist, heißt das nicht, dass das mein Leben bestimmen muss. Er hat irgendwann gewisse Schalter umgelegt und gesagt, ich ändere mich zum Positiven und nutze meine Vergangenheit, um als Vorbild zu dienen. Nutze das Ganze, um den Kids auf Augenhöhe begegnen zu können und sagen zu können, ich hab's geschafft und mir ging's mal genauso beschissen wie euch. Ich habe es da rausgeschafft, einfach nur, weil ich es schaffen wollte. Und allein das hat auch wieder für so viel Motivation bei mir gesorgt und mich so sehr inspiriert und mir auch einfach vor Augen geführt, wie viel Mist da draußen passiert, den man gar nicht so mitbekommt. Und jetzt würde ich sagen, wird es Zeit für das Gespräch, was wir aufgenommen haben. Daniel, Mann, ich würde sagen, wir starten das Interview jetzt hier mal. Ich bin tatsächlich das erste Mal aus NRW rausgekommen und bin in Bremen gelandet, bei dir im Büro. Bevor wir jetzt hier einsteigen, würde ich sagen, stell dich doch einfach mal kurz vor. Wer bist du, was machst du und wo kommst du her?
Moin, cool, dass du hier bist. Freut mich auf jeden Fall. Also ich bin Daniel, bin 36 Jahre alt, komme aus Kasachstan und bin Projektleiter von Hood Training.
Ich bin mega gespannt, was du gleich zu Hood Training erzählen wirst und so allen hier einen kleinen Einblick in das ganze Thema gibst. Ganz zum Anfang das Zitat von dir. Ich bin gespannt, was hast du mitgebracht?
Also ich habe ein Zitat mitgebracht. Es hilft mir auf jeden Fall persönlich, deswegen sage ich es jetzt. Wenn also alle Menschen ein Recht auf dich haben, dann sei auch du selbst ein Mensch, der ein Recht auf sich selbst hat. Warum solltest einzig du selbst nicht von dir alles haben? Gönne dich dir selbst. Ich sage nicht, tu das immer. Ich sage nicht, tu das oft. Aber ich sage, tu das immer wieder einmal.
Richtig geil, Mann. Also absolut cool. Finde ich mega gut. Vor allem, weil auch eine Folge, die ich letztens gemacht habe, genau in diese Richtung geht. Und viele Menschen vergessen es oft, dass man selber unglaublich wichtig ist. Mega cooles Zitat.
Auf jeden.
Wie schwer fällt dir das, offen über Dinge zu sprechen, offen über Themen zu reden, die dich vielleicht belasten, bedrücken, die man normalerweise vielleicht nicht unbedingt anspricht?
Eigentlich kaum. Also ich bin ziemlich offen und spreche gerne über Sachen, die mich bedrücken und irgendwie belasten.
Easy, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal mit dem Interview. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal so ein bisschen deiner Vergangenheit an. Ich muss sagen, ich bin auf dich gestoßen durch den Gillette-Werbespot. Den haben die Leute auch schon gesehen, bevor das Interview online geht. Also einfach als kleine Einleitung. Fangen wir so ein bisschen in deiner Vergangenheit an. Du hast es eben gesagt, du kommst aus Kasachstan. Wie war das hier für dich, in Deutschland zu starten?
Ziemlich strange. Eine ganz andere Zivilisation. Ganz andere Welt. Man kommt hierher, kann kaum ein Wort Deutsch. Fühlt sich total fremd und war ziemlich schwer, also am Anfang. Und mit der Zeit, das ist halt immer so, ne, wenn du jetzt mit irgendeiner Sache neu anfängst, ist es meistens so, oh, du hast Angst, das ist halt mega ein krasser Berg vor dir, den du bezwingen musst. Aber dann, man muss einfach machen und dann einfach reintauchen und dann einfach machen, so, ne.
Mit wann bist du
nach? Ich war 12,5, das war 95, Februar, so Valentinstag, 14. Februar 95, kann ich mich noch ganz genau dran erinnern, so der Abschied von meinem Hund in Kasachstan und der Abschied von ganzen Leben, so von der ganzen Vergangenheit und dann lange Fliegen mit Zwischenlandung und dann irgendwann in Hamm sind wir gelandet. Ja, und sind dann in so ein, ich weiß gar nicht, was das war irgendwie so Aufnahmestation, da angekommen, registriert und waren 2 Wochen lang dort in dieser Einrichtung und dann sind wir weitergezogen und weiter und bis wir dann irgendwann in Bremen angekommen sind, das war dann 96 September.
Also bist du quasi nach Deutschland gekommen und dann hier so langsam in die Schule gekommen und so, wie war das hier?
Also erstmal waren wir in Schleswig-Holstein so ein halbes Jahr, also bevor wir nach Bremen gekommen sind, so nach diesen ganzen hier Papiere registrieren, Pass beantragen, bla blub, ne, dann waren wir erstmal in Schleswig-Holstein, in Bad Segeberg hieß der Ort. Dort bin ich erstmal zur Schule gekommen und das war so eine ziemlich deutsche Gegend, ne, sehr wenig Ausländer, Migranten, da war man halt so ein schwarzes Schaf quasi. Und musste halt so Vorkurse besuchen, Deutsch erstmal lernen, intensiv. Und so erste Begegnungen und ja, zum ersten Mal ausgelacht worden, so aufgrund von nicht ausdrücken können und so weiter, ne? Und dann musste man sich halt behaupten, musste man halt quasi mit Kraft sich das zurückholen, was man halt sonst nicht leisten konnte. War halt ziemlich komisch, ziemlich strange. Aber man ist dann irgendwann angekommen, so nach ein paar Wochen, wurde man schon so aufgenommen und hatte dann auch schon so erste Freundschaften geknüpft und hatte so eine kleine Clique zum Abhängen. Ja, also ich bin halt so ziemlich schnell anpassungsfähig und integrationsfähig so.
Integrationsfähig, ja krass. Wie ging das bei dir denn weiter so? Also in dem Trailer von Gillette, da war es ja so, dass es auch ziemlich düster so dargestellt wurde, deine Vergangenheit. So. Also dass da viel passiert ist, was vielleicht nicht so cool war.
Ja, das ist so Bremen. Also in Bremen, als ich hier dann quasi zur Schule gekommen bin, hatte ich so meine ersten Freunde, mit denen ich halt so schon ziemlich krass viel Kacke gebaut habe. Also verschiedene Drogenarten, Sorten, ausprobierte, Kiffen war Standard, ansonsten irgendwelche Pillen, ansonsten Blechrauchen, Heroin und sowas, Kokazin, sowas, ne, und dann halt auch klauen dafür, um sich die Sachen zu holen und meine Eltern haben mich halt mega breit so zu Hause aufgenommen. Und dann gab's halt viele krasse Gespräche mit Eltern und dann haben meine Eltern auch die Jungs, mit denen ich abgehangen habe, erwischt, als die halt mega drauf waren und haben mich dann quasi so veräppelt, so ey, wir haben die zur Rede gestellt, die haben dann ausgesagt, ihr nehmt das und das zusammen und so, ne, und dann hatte ich auf einmal so Trennung, ich durfte dann gar nicht mehr mit den Jungs abhängen, musste dann halt, mein Vater hat mich dann bei seiner Arbeit dann quasi so geregelt, dass ich dann mitarbeiten konnte, also meine Eltern haben da so ziemlich krass so eingewirkt und das hat mir auch halt mega so den Arsch gerettet, also als sich das alles so gelegt hat, ne, so die diese erste Sache, dann war ich ja auch da in der Schule im Viertel und habe dann wieder andere Freunde kennengelernt und dann ging's los mit Kiffen so, also die härteren Drogen hatte man dann sein lassen, aber so am Wochenende immer wegschießen mit Alkohol und immer wieder Joint rauchen, so das war halt so Standardprogramm. Wenn du halt nichts zu tun hast, wenn du keine Ziele hast, keine sportlichen Ziele und dann halt mit bestimmten Leuten abhängst, die halt auch konsumieren und selber halt alles gebrauchen, missbrauchen, dann machst du halt zwangsweise mit. Und ja, das ging halt eine Zeit lang bis ins Unermessliche, so wo man sich selbst halt erwischt hat, Digga, ich hab morgens schon schlechte Laune, weil ich keinen geraucht habe, so. Ne? Und bis ich erstmal geraucht habe, so dann geht's mir einigermaßen gut. So, wenn man sich selbst halt dabei erwischt, dass man halt solche komischen Gedanken hat und sehr aggressiv ist und halt mega abhängig ist von der Droge, so, dann ist es schon so ziemlich krass. Ja, und so war's.
Das ist eben schon so ein bisschen angesprochen. Also ich hatte die ganze Zeit die Frage im Hinterkopf, wo ist das hergekommen? Die Drogen, wie kommt man dazu? Und du hast eben gesagt, es kam größtenteils daher, dass ihr einfach Langeweile hattet, dass ihr nicht wusstet, wo es hingeht, dass ihr keine Ziele hattet. War das bei vielen von den anderen Leuten auch so, dass einfach diese Perspektivlosigkeit dazu geführt hat, dass Drogen einfach so ein kleiner Ausweg waren?
Zu viel Freizeit, zu wenig Perspektiven, kaum Vorbilder, die dir etwas Besseres vorleben. So Eltern waren halt mega busy mit Job, erstmal Kohle machen hier, hart arbeiten, in der Fabrik hustlen. So Bildungsabschlüsse, Diplom wurde nicht anerkannt hier, weißt du. Dann hatte ich auch noch so meinen Bruder, der halt so krassen Nervenzusammenbruch hatte und mein älterer Bruder haben sich mehr um ihn gekümmert und so. Und ich hatte halt so mega die Zeit, um Scheiße zu bauen, weißt du, so nach der Schule komme ich nach Hause und dann los auf die Straße und dann halt gucken, eine Zeit lang klauen gehen. Eine andere Phase, wie gesagt, Scheiße bauen, Drogen, Jungs abziehen, ausrauben, was weiß ich, irgendwo einbrechen, irgendwas klauen, so, ne, also wenn du nichts zu tun hast, wenn du halt, und von den Erwachsenen, von den größeren Jungs, hatte man so Aufträge, kannst du mir mal das, ne, ich geb dir Geld, geh mal zu dem, bring mir mal das raus und so, weißt du, und dann kriegst du mit, was die so machen in ihrer Zeit und dann siehst du halt auch Joints am Rollen, Nasen am Ziehen, dicke Autos, dies, das und so. Und dann bist du da halt auch mit dabei. So, ne? Und dann, das sind ja die Coolen, die fahren ja die fetten BMWs und Mercedes und, ne, so konsumieren Drogen. Das war so, was man so gesehen hat und als cool so angesehen hat.
Das ist total krass, weil ich persönlich bin zum Beispiel total, wenn man es damit vergleicht, total behütet aufgewachsen in so einem deutschen Elternhaus und ich kannte diese Welt, die du gerade beschreibst, eigentlich nur aus Filmen, aus Dokumentationen. Und das ist so krass, dass das eigentlich, es ist ja alles in Deutschland passiert. Das ist ja wie so eine Parallelwelt irgendwie, die einfach neben der ganzen, in Anführungsstrichen, funktionierenden Gesellschaft nebenher läuft. Glaubst du, dass das damals noch so ein bisschen krasser mit Perspektivlosigkeit war, weil das Internet auch damals noch nicht war? Weil für mich persönlich ist zum Beispiel, Vorbilder sind ein Thema aufgrund des Internets geworden, weil ich die Möglichkeit hatte zu sehen, andere Leute haben es da geschafft, so haben es Leute rausgeschafft, so haben sich Leute was aufgebaut. Als du aufgewachsen bist, gab es das ja noch gar nicht so krass. Mm-mm. Glaubst du, dass sich das heutzutage so ein bisschen verändert, dass die Kids, die aufwachsen in so du hast es eben gesagt, Vierteln wie du, dass die vielleicht durch das Internet so mehr Vorbilder oder sowas in ihren Alltag schon früher einbauen können? Oder glaubst du, dass es nach wie vor genau dasselbe Problem ist, was du eben beim Aufwachsen auch hattest?
Also ich denke, das ist nach wie vor so geblieben. Also du schaust ja erstmal auf Eltern, du schaust ja erstmal auf Geschwister, die älter sind. Du schaust ja erstmal auf Cousins, Onkels, Tanten, sowas, ne? Was dich halt primär umgibt. Und dann schaust du auf deine Freunde, auf Bekannte. Ja, in unserer Zeit, also in meiner Zeit, so mit, also wie gesagt, ich rede jetzt von Mitte 90er bis Anfang 2000, so, das ist halt so die Zeit, die mich hier in Bremen halt mega geprägt hat. Und da, wo ich halt auch meine krassesten Ups und Downs hatte, so. Und ja, damals gab's halt, wie gesagt, erstmal kaum Internet, so keine Smartphones sowieso nicht. Also wir haben uns gegenseitig abgeholt, so sagen wir mal die Clique. Entweder hat es bei dir an der Tür geklingelt, da war jemand, oder du bist losgegangen. Man hatte so seine Ecken, wo man sich getroffen hat, und dann ist man weitergezogen, hat so andere Leute abgeholt von zu Hause, bis man dann halt komplett war und dann losgezogen ist. Ja, und da hatte man halt in den Einrichtungen, in sozialen Einrichtungen, hier Freizies und so weiter, hatte man halt auch die Begegnungen mit den Älteren, also mit den Klicken, Generationen, 4, 5 Jahre älter waren so die Jungs, ne? Und dann hat man die halt kennengelernt und was die so machen und so weiter. Dann gab's halt, was weiß ich, freitags immer so Disco-Club, und da konnte man halt auch hin, da hat man auch so gesehen, was machen die so, was machen die anderen. Und heutzutage gibt es das alles immer noch so. Aber es gibt natürlich auch Internet und mehr Aufklärung, und ich habe halt das Gefühl, dass heutzutage mehr über so Themen gesprochen wird, dass es mehr Versammlungen gibt, da wo halt viel diskutiert wird über so bestimmte Themen, dass es auch in der Schule vielleicht mehr behandelt wird. Aber auf jeden Fall existiert sowas halt immer noch und auf den Straßen. Also es geht halt viel mehr ums echte Leben. Und ich denke, so deine Vorbilder, die kommen halt eher aus dem echten Leben als aus irgendwelchen Filmen, Kinofilmen, was weiß ich. Weißt du,
so wie du das beschreibst, ist es ja wirklich wie so ein Strudel. So, wenn man einmal da drin ist, das ganze Umfeld ist genauso wie du, dann kommt man da ja schwer raus. Mhm. Wann hast du angefangen und versucht, da rauszukommen, oder warst du das gar nicht selber? Du hast eben gesagt, dass deine Eltern schon immer einen Einfluss auf dich hatten, dass die gesagt haben, ey, Daniel, hör jetzt auf damit, so, das funktioniert nicht. Also was war für dich quasi so der Anfang vom Ausstieg irgendwie, so, wenn man das so nennen kann?
Ja, so Verantwortungsbewusstsein gegenüber meinen Eltern zum Beispiel, weil, wie gesagt, die sind hierher gekommen, die mussten das nicht. Also die Lage in Kasachstan war damals halt so mega kritisch, so mit Löhnen, mit, was weiß ich, Stromausfällen, mit irgendwelchen Gewaltübergriffen, so, man hat Rassismus mega gespürt, so. Ich denke, dass halt für meine Eltern sehr wichtig war, so, für uns Kinder halt so die Chance zu bieten, hier in Deutschland was aus sich zu machen. Meinen Eltern gegenüber war ich halt immer in dieser Verantwortung, Digga, die sind hierher gekommen, die haben halt alles, ihre ganze Vergangenheit, alles so aufgegeben, um hier einen Neuanfang zu machen. Und wenn ich jetzt einfach so komplett kaputt gehe und mich da halt in den ganzen Drogensumpf quasi reinziehen lasse, und Scheiß gebe auf meinen Schulabschluss, auf meine ganze Karriere und alles so, dann habe ich einfach verkackt, so, weißt du? Und das ist halt total unfair meinen Eltern gegenüber. Wenn jemand sein ganzes Leben für dich quasi opfert und ich baller mich weg, weißt du, das geht nicht, Mann. Und
also hast du die Kraft irgendwie dafür so aus dir selber gezogen? Also es war diese Verpflichtung, die du gespürt hast.
Ja.
Und dann war es gar nicht so die äußeren Einflüsse, die dich dazu gepusht haben, dass du irgendwie jemanden hattest, der dich quasi irgendwie meinte, so, ey, ich hol dich jetzt da raus, so, wir müssen jetzt gemeinsam irgendwie unser Leben ändern. Kannst du in dem Fall irgendwie Tipps geben? Weißt du, wenn du jetzt an die Generation, so die vielleicht das gerade hört und genau in derselben Situation ist. Es muss ja nicht mal so sein, dass das so krass ist wie bei dir, aber es gibt ja genug Leute, die ein Problem mit Kiffen haben, die ein Problem mit Alkohol haben. Das, bei vielen merkt man das ja auch gar nicht, und viele gestehen sich selber gar nicht ein. Kannst du da irgendwie sowas mit an die Hand geben, wo du gemerkt hast, oder was dir dabei geholfen hat, von dem Zeug wegzukommen, dass du einfach, konntest du von heute auf morgen sagen, Drogen, so, ich lass die Finger davon? Oder wie hast du das langsam so verändert?
Sport, Digga, also mir persönlich hat Sport mega geholfen. ich hatte so eine Situation, ich habe mich mit einem Kumpel mal verabredet zum Joggen gehen. So, endlich mal, Digga, lass mal endlich joggen gehen, so, weißt du, so, wir hatten das so oft versucht, aber nie geschafft. Lass mal endlich mal dann und dann um diese Uhrzeit da treffen, und dann haben wir das gemacht. Und die Sache ist, der hat mich abgezogen, weißt du? Ich konnte nicht mehr, ich hatte so heftig derbe Lungenschmerzen, und der ist mir einfach irgendwie nach, keine Ahnung, für 15 Minuten habe ich mitgehalten, danach konnte ich nicht mehr. Und der ist mir halt davon gelaufen und hat noch seine mehrere Runden absolviert, während ich einfach nur wie ein Esel gegangen bin, so. Das war für mich so dieser, ey, Digga, du warst mal ziemlich der Schnellste aus der Klasse, so. Du warst ziemlich fit, du warst mega stabil, so, jetzt kackst du ab. Ist doch nicht dein Ernst, weißt du, lässt dich abziehen. Ja, aber auf jeden Fall dieses Ziel, bam, ich brauch Fitness, ich brauch auf jeden Fall klaren Kopf und so weiter, um irgendwo zu starten. Das war auf jeden Fall halt auch für mich sehr wichtig.
Also Sport hat auf jeden Fall so dafür gesorgt, dass es da diese Veränderung in deinem Leben gab. Da gehen wir gleich auf jeden Fall mit dem HUT-Training auch noch drauf ein. Wie ist es denn danach weitergegangen, wenn ich mir das so vorstelle, quasi, dass du es irgendwie aus dem Viertel rausgeschafft hast? Du hast es eben kurz vorher angeschnitten, du hast deine Masterarbeit fertig geschrieben mittlerweile. Mhm. Das heißt, da ist auch irgendwann dieser akademische Weg, hat auch irgendwann in deinem Leben stattgefunden. Wie hat das irgendwie so angefangen bei dir? Also wie haben diese krassen Veränderungen dann stattgefunden und vor allem wann?
Ja, so akademischer Weg war halt immer wichtig, weil, wie gesagt, Eltern, beide haben studiert in Kasachstan, und Bruder hat auch studiert noch da in Kasachstan. Deswegen hat mich das halt auch auf jeden Fall mitgeprägt, und Eltern war es halt nicht egal, wie meine Schulleistungen aussehen und wie meine Disziplin ist und so weiter, ne? So, mein Vater war immer so der Meinung, ich soll aufs Gymnasium. Meine Mama meinte, ach, lieber den einfachen Weg, Hauptschule und dann Ausbildung, so, ne? Also die hatten da auch auf jeden Fall einen großen Einfluss drauf. Aber ich habe mich halt auch dann fürs Gymnasium und halt Empfehlung der Lehrer etc. Auch den Weg aufs Gymnasium zu gehen entschieden. Und also während ich auf Gymnasium war, war ja auch das Ganze mit den Klicken, mit den Drogen und mit dem ganzen Scheiß, ne? Das war alles, das lief alles parallel. Ich war in der 8., ich war aber älter, weißt du, weil ich musste halt 2 Jahre dafür aufopfern, Deutsch zu lernen und so weiter. Weißt du, so in Kasachstan war ich erstmal in der 7., sind wir hergekommen, war ich dann hier in der 6., dann war ich komplett nochmal in der 6., also ein ganzes Jahr lang, um Deutsch zu lernen. Das waren so integrative Kurse etc. Und war in der 7. erstmal so normal vom Durchschnitt her. In der 8. hatte ich mega meinen Down, so richtig viel, richtig tief unten vom Notendurchschnitt her. Und dann 9., 10. ging gerade noch, um Abi machen zu dürfen. Ja, und dann habe ich mein Abi durchgezogen, und dann in der 12., Digga, ich hatte 6 mal 0 Punkte und 3 Unterkurse. So. Das war 12-2, also zweite Halbjahr. Auf jeden Fall, die haben mich dann irgendwie nicht suspendiert. Ich hatte irgendwie Glück gehabt, die haben mir diese Chance gegeben. Wurde nicht suspendiert, ne? Und dann kam ich wieder und habe 2,1 habe ich dann noch geschafft, ne? So Durchschnittsnote vom Abitur, und Studium und alles hatte ich insgesamt 1,8. So Master of Education, Inklusionspädagoge. Ja, aber ich brauchte halt diese, ey, weißt du was, ich habe Schnauze voll von allem, ich muss halt erstmal weg, so, ich muss einfach nur für mich da sein, meditieren, Sport machen etc., so, um dann komplett fresh durchzustarten. Und ja, genau da war die Zeit, das war so 2003, ja.
Wir sitzen ja heute hier aufgrund von HUT-Training, da möchten wir jetzt so ein bisschen drauf eingehen und das Thema auch hier so ein bisschen vorstellen. Das hat bei dir ja während der Abiturzeit auch angefangen, dass du angefangen hast, Sport zu machen und mit den Jungs aus deiner Hut Sport zu machen.
Genau.
Wie kam das Ganze zustande? Also du hast gesagt, Sport wurde für dich immer wichtiger. Du hast gemerkt, das ist für dich ein Ausgleich. Und dann habt ihr alle zusammen einfach gemeinsam Sport gemacht? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also wie ist dieses Konzept von Hut-Training entstanden?
Ich komme nochmal zurück. Wie gesagt, in Kasachstan hatten wir in allen Vorhöfen so Klimmzugstangen. Reckstangen. Und bei uns im Garten hatte mein Vater halt selber einbetoniert, so Reckstange. Vater, alte Schule, Militär, immer nur Pumpen, Pull-Ups, Dips, Push-Ups, Laufen, Joggen, Kettlebells etc., so, ne, so Gymnastik. Ja, und damit bin ich halt aufgewachsen, hab dort auch sehr krass viel Sport gemacht in Kasachstan, war auch super gut drauf, Digga, ich konnte mit 12, konnte ich 25, zwar unsaubere Klimmzüge, aber konnte halt mit Kind über die Stange kommen, ne? Mit Zappeln und so, weißt du, so. Und hergekommen, hier ist nichts, weißt du? Du siehst nur Wäschelein, die du dann quasi benutzen kannst oder Ampeln oder was auch immer, weißt du? Die tief genug sind, um da irgendwie hochzukommen und da irgendwie dein Workout zu machen, so. Gab's einfach nichts, ne? Und alles war irgendwie zu marode oder zu weit voneinander entfernt, die ganzen Geräte, die du so draußen in der Umwelt finden konntest. Und damals, als wir da Abitur gemacht haben und unsere tighteste Clique, wir hatten halt diesen Spirit hier, wir sind in der Hood und wir wollen auch hier trainieren, warum sollen wir halt irgendwo weit wegfahren in ein Gym oder so. Deswegen war mir persönlich das halt auch mega wichtig, so das in die Hood reinzubringen. Weißt du, was mich erfüllt, was mich glücklich macht, Sport, Workout und so weiter. Ja, und damals, Jahr 2000, 2001, war Teneva, also die Hood, mega schlecht dargestellt medial. Und wir haben uns damit natürlich auch als Clique, als Jugendliche auseinandergesetzt. So, warum ist es so, weißt du? So, warum schreibt man öffentlich, wie schlecht Teneva ist? Was für schlechte Leute, was für schlechte Menschen dort leben und so weiter, ne? Krasse Arbeitslosigkeit, krasse Kriminalitätsrate und Drogenkonsum und was weiß ich, Selbstmordrate und Prügeleien und Gewaltdelikte und so weiter und so weiter, ne? Und wir wollten das verändern, ne? Wir wollten das verändern und haben uns als Initiative Hood Work Teneva damals präsentiert, haben gegründet, konnten damit halt kleine Geldbeträge einwerben von bestimmten Gremiensitzungen und hatten halt so unsere erste Räumlichkeiten quasi in den Blocks. Da wurden zu der Zeit, also ab 2000 bis 2005, wurden da 1000 Wohnungen abgerissen in der Gegend, Blocks komplett niedergemacht. In den toten Blocks, wo halt nichts war, wo, sagen wir mal, ein Jahr lang stand dieser Block komplett leer, da hatten wir unsere Räumlichkeiten dann, ne? Dann haben wir von dieser Immobiliengesellschaft, die das verwaltet hat, quasi das Go bekommen, dort so einen Raum zu mieten und dort so eine Freizeitmöglichkeit für uns selbst, für die eigene Clique und auch eine Trainingsmöglichkeit für uns selbst zu haben. Ne? Das hatten wir halt quasi dann so durchbekommen mit der Initiative, mit der wir uns dann ausgegeben haben. Ja, und es ging 5 Jahre lang, also von 2000 bis 2005 gab's Hood Work Teneva, so, bis ich dann zum Bund gegangen bin, die anderen haben dann Ausbildung angefangen, die anderen haben studiert und das hat sich dann quasi so aufgelöst, so, ne, wir haben dann beschlossen, keine Gelder mehr zu akquirieren und das alles erstmal so zu cutten, und dann gab's Pause zwischen 2005 und 2010, so, und in dieser Zeit habe ich mich dann quasi entfaltet, entwickelt. Ich habe mich selbst gefunden. Ich habe das auch immer krass bereut. So, ey, wir hatten damals auch schon ein bisschen Fame, so ein bisschen lokale Zeitungsartikel, ein bisschen Presse, weißt du, und so weiter. Haben ein Festival auf die Beine gestellt, haben so ein paar Sachen auf die Beine gestellt. Wir hatten halt auch ehrenamtliche Boxtrainer, mit denen wir zusammen trainiert haben und so weiter, weißt du. War echt nice so. Und dann das alles so zu schmeißen, so, du hattest irgendwas, was dich so happy gemacht hat, so. Und dann einfach zu cutten, Alter, das war mir halt viel zu schade. Und ich wollte da immer zurück und habe dann auch versucht, meine Leute halt quasi auch wieder zu versammeln, zu mobilisieren, mal darüber zu sprechen. Hey, lass uns doch mal wieder damit starten und so. Und es hat halt leider irgendwie nicht geklappt. Aber dann gab's halt so einen Zufall. Damals habe ich halt aktiv geboxt und der Sportpädagoge aus Block Diek, dieser eine Sozialarbeiter, der Pole, Alter, der kam auf mich zu und meinte, ich habe hier ein Projekt, 10 Jugendliche, Projekt Stopp der Gewalt, Intoleranz und Rassismus, so gefördertes Ding, hast du nicht Bock, also der Trainer hört auf, der das bisher gemacht hat, der hört auf, hast du nicht Bock, da einzuspringen und da die Jungs 2-mal die Woche zu trainieren? So, weißt du, so kriegst Aufwandsentschädigung, kannst die einfach so ein bisschen drillen, mit dem Training machen und so. Ja, und dann dachte ich, ja, why not, so. Und dann, das hat in mir wieder dieses Feuer entfacht. Weißt du, ich hatte wieder Bock, so. Ich habe gesehen, Digga, 10 Jungs, bam, ich muss mich drum kümmern, ich muss die anrufen, so, wo bleibst du, jetzt ist Training und so. Weißt du, ich musste das halt immer dieses Team halt irgendwie aufrechterhalten und mit denen Sport machen. Ich habe gesehen, die werden immer fitter und, ne, so, und ich auch. Und ich habe die halt auch mitgezogen. Ich war auch damals so topfit, so. Das war 2009. das Projekt ist dann ausgelaufen nach halbem Jahr, gab es keine Gelder mehr. Und dann bin ich dann wieder zu diesem Landessportbund gegangen, weil ein Kollege von mir gearbeitet hat, der war verantwortlich für dieses Projekt Stopp der Gewalt, Intoleranz und Rassismus. Und ich meinte, ey, ich will jetzt auf eigene Faust so ein Projekt starten, ne, so Sport für die Jungs aus der Hood. Und der meint, ja, wie sollen wir das nennen und so. Und ich meinte, dann kam ich wieder auf dieses, auf diese Vergangenheit, Hood Work Teneva. Und ich habe gesagt, ey, ich war so immer der Sporttyp so. So, und dann seit 2010, Juli 2010, habe ich das Ding Hood Training genannt. Aber erstmal wieder angefangen mit einer Handvoll Leute, beziehungsweise auch die Jungs, die ich damals da in der anderen, in der Nachbarschaft trainiert habe. Die sind dann rübergekommen und dann habe ich da auch mal, was weiß ich, auf Facebook angeschrieben oder damals StudiVZ. Oder was auch. Da haben wir halt jeden Sonntag quasi, war das ein Angebot, 18 Uhr bis 20 Uhr gratis für alle, jeder kann mitmachen und Programm war so Zirkeltraining, Tabata-Training so. Ja, und da konnte ich halt alles geben und alle konnten halt mitmachen, die Kids, die dann gekommen sind oder meine Kumpels oder wie auch immer, die konnten halt mitmachen und das war dann Hood-Training, der Anfang.
Wenn du mir dieses Konzept Hood-Training erklären müsstest, also ganz kurz und knapp, worum geht's bei Hood-Training?
Es geht darum, Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Gebieten mit Sport und verschiedenen kreativen Projekten zu erreichen, um sie von Gewalt und Kriminalität fernzuhalten und um ihnen einen bewussten Umgang mit Frustration und allen Negativen halt quasi zu bieten.
Also es ist quasi diese Idee daraus, ist ja eigentlich aus deiner eigenen Notwendigkeit entstanden oder aus der Notwendigkeit deiner Jungs und dir, weil du gemerkt hast, so Sport kann helfen. Und nur daraus hat sich dieses Konstrukt gebildet und ja. Es funktioniert ja. Es ist ja, es wird ja von den Jugendlichen unglaublich gut angenommen und ihr merkt auch in der Gesellschaft, dass das funktioniert. Glaubst du, wenn du genau das Hood-Training, was du gerade mit den Jungs machst, zu deiner Zeit schon existiert hätte, hätte dir das vielleicht den Arsch gerettet damals so ein bisschen mehr? Hätte das vielleicht geholfen?
Ich denke auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich mache das Ganze dafür mit der Erinnerung an mich selbst als Jugendlicher, der in dieser Gegend aufwächst und groß wird. Und was fehlt diesem Jungen? Und das, was ihm fehlt, das ist Hood-Training. Das ist halt Realness, das sind Leute, die halt auf jeden Fall fresh sind, die halt nicht so die Standardpädagogen, sondern das sind halt Leute, Digga, die selber aus der gleichen Gegend kommen, die halt selber halt sehr, sehr viele Erfahrungen mit Negativen gesammelt haben. Und die aber was aus ihrem Leben gemacht haben, die halt etwas auf die Reihe gekriegt haben. Und vor allem denen auch Sport und Kreativität quasi geholfen hat, um den Ausweg zu finden aus der Gewaltspirale oder Drogenkonsum oder was auch immer. Muss natürlich nicht bei jedem sein, bei mir war das so. Und diese Personen können halt, denke ich, sehr gute Vorbilder sein. Ja, weil, ey, ich komme aus der gleichen Gegend wie du. Ich habe alles hinter mir, also sehr vieles hinter mir. Ich habe aber meine Schule gemacht. Mein Abschluss, ich habe studiert und jetzt arbeite ich und meine Message ist Bildung, Bildungsabschluss, Werte, Respekt, Werte wie Pünktlichkeit, Ordnung, Sauberkeit, Disziplin und Glaube an dich selbst. Versuch Konflikte erstmal verbal zu lösen. So. Also ich gehe halt immer von mir aus, so das Echte, was mich gerettet hat, was mich gepusht hat und das, nur das kann ich halt den anderen verkaufen. Diese Theoriekram, was ich gelernt habe, was soll ich das verkaufen? Weißt du, wie ich meine? So, ich glaube selbst kaum dran. So, es sei denn, ich erkenne mich selbst da wieder, weißt du, in diesen ganzen Theorie Sachen, theoretischen Konstrukten, die ich an der Uni kennengelernt habe und die ich dann quasi wiedergegeben habe oder wie auch immer, weißt du, ich meine, aber das Ding ist so, Digga, das, was mich geprägt hat, also meine Schule versuche ich halt auch an die anderen weiterzugeben, so, weil das für mich die echte ist.
Wie kommt das bei den Kids an, also was ist die Reaktion auf euch? Ich kann mir vorstellen natürlich, wenn du in dem Alter bist, wenn du gerade irgendwie im Block aufwächst, wenn du dein eigenes Ding machen willst und dann kommen Leute an, du hast eben von denen gesprochen, diese ganzen studierten Sozialpädagogen und die sagen, ja, du kannst das schaffen, du musst nur an dich glauben. Wie ist die Reaktion auf euch, auf Jungs, die einfach, die real sind, die authentisch sind und die einfach vielleicht einen anderen Ansatz haben, die einfach sagen, Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Ich weiß, dass es hart ist. Wir können eine Lösung dafür finden. Und wie nehmen die Jungs euch wahr oder die Mädels? Ist es Dankbarkeit, die von denen kommt? Ist es Respekt, der irgendwie da ist? Also wie reagieren die Kids auf euch?
Also man kennt mittlerweile, man kennt uns, ne, so. Man weiß, Hood-Training, was machen die, wer sind die und so weiter, ne. Und die kommen halt auf jeden Fall mit Respekt auf uns zu und passen natürlich auf, wie die reden, was die sagen und so weiter. Das ist schon mal sehr gut. Die nehmen auch an. Also, wenn man denen Ratschläge gibt, nehmen die das auf jeden Fall auch an und die schreiben einen auch an. Nicht viele, aber einige, wenn die halt wirklich Probleme haben, wenn die reden, wenn die irgendwas halt mega bedrückt, öffnen die sich. Vor allem für sowas brauchen wir halt natürlich auch immer mehr weibliches Personal. Man öffnet sich lieber der Frauen als den Männern so. Ne? Ja, und es kommt auf jeden Fall an. Also natürlich erreichen wir damit nicht alle oder nicht so viele, wie wir eigentlich gerne erreichen würden. Halt auch, ich meine, die Jungs, die halt auch am Kiffen, die kommen gar nicht. Also die Jungs, die, was weiß ich, 17, 16-Jährigen, da kommen halt nicht viele zu uns. Also, ne? Mit denen arbeiten wir aber im Knast zum Beispiel, ne? Oder in anderen Einrichtungen. Aber wir arbeiten dran, dass wir auch demnächst halt auch mehr und mehr in solchen Freizeits halt reinkommen und auch dort halt die Jugendlichen ansprechen. Weißt du? Weil das halt ziemlich wichtig ist. Ne? So. Zu uns kommen die halt auf freiwilligen Basis oder durch Empfehlung von Lehrern oder Sozialarbeitern, Betreuern etc. etc. so. Aber das ist halt freiwillig. Das offene Trainingsangebot ist freiwillig. Und da kommen halt natürlich auch die, die halt wollen. Von Zeit zu Zeit gibt es solche, die halt Sozialstunden abbauen müssen und so. Und das dann auch dann bei uns dürfen. Ja, meistens sind das so Freiwillige, die dann kommen, um Sport zu machen. Aber selbst unter denen sind natürlich sehr viele krasse Schicksale, die halt von Negativen betroffen sind. Und da kann man halt über den Sport halt so Anknüpfungspunkte haben und kann man halt mit der Zeit Vertrauen, Beziehungen aufbauen und dann öffnen die sich und dann weiß man erst, oha, was ist das denn? Ich hätte mir das niemals gedacht von dem, weißt du, von diesem Mäuschen, Alter, dass da halt eine richtig krasse Teufelssache dahinter steckt. Weißt du, wie ich meine? So, das ist halt krass so. Das habe ich halt echt sehr oft so mitbekommen von Eltern von dem Fall X, dass da halt so eine krasse Vergangenheit oder dass da hinter der Fassade sowas Krasses halt quasi existiert. Ja.
Ich meine, es geht ja darum, die Kids von der Straße zu holen. Mhm. Dafür braucht ihr natürlich auch finanzielle Mittel. Wie läuft das Ganze? Ihr habt ja angefangen und es wird immer größer, es wächst durch Spendengelder, hast du eben schon ein paar Mal angesprochen, aber wie kriegt ihr das Geld zustande, dass ihr den Kids helfen könnt? Weil das Ganze kostet ja auch irgendwie.
Ja, also da haben wir halt viele Mittel, viele Möglichkeiten. Wir haben in unserem Team eine Person, die beschäftigt sich halt mit Ressourcen, stellt Anträge für Fördermittel, für Spenden. Wir machen mit bei bestimmten Wettbewerben. Ja, dann bauen wir Parks, die finanziert werden. Wir haben Personal in bestimmten Anstalten, Einrichtungen wie JVA, intensivpädagogische Betreuung. Dann machen wir Schul-AGs. Dort werden überall so kleine Umsätze generiert. So. Ja, und wir sind ja gemeinnützig. Das heißt, alles, was wir dann einnehmen, muss dann auch ausgegeben werden. Und so läuft das gerade. Man muss die Werbetrommel immer rühren. Man ist natürlich auch irgendwie angewiesen auf Öffentlichkeitsarbeit. Durch diese ganze Arbeit, die wir machen, entstehen halt, wie gesagt, Gelder. Personal muss bezahlt werden, Sachen müssen bezahlt werden. Und ja.
Was ist denn das große Bild von Hood-Training? Also wo soll es mal hingehen? Was ist dein Ziel? Wo soll das Ganze irgendwann mal sein, dass du sagst, jetzt ist die Vision, die ich davon habe, irgendwie umgesetzt? Also was ist das große Ganze?
Also ich sehe da keine Grenzen. Am liebsten würde ich Hood-Training in jeder Stadt, in jeder Großstadt, in jedem Problemviertel quasi aufbauen. In Deutschland, in Europa, Welt. So, das würde ich am liebsten machen. Und mein persönliches Ziel ist es, eine Akademie quasi aufzubauen, wo über eine lange Zeit an bestimmten Fällen gearbeitet werden kann um richtig produktiv voranzukommen. Hood-Training ist halt eine Message, ist ein Lifestyle, ist Movement. Ich hoffe, das geht weiterhin vorwärts und wie gesagt, ich habe kein Limit, ich habe keine Grenzen. So. Einfach weitermachen und wir haben jetzt schon so eine Base erreicht und jetzt können wir halt krass durchstarten. Und die Hauptsache ist, wie gesagt, die Kids von der Straße zu holen, den Kids quasi zu zeigen, Alter, egal wo du herkommst, du kannst alles. Weißt du, lass dir bloß nicht von irgendjemandem einreden, dass du nichts drauf hast, so, weißt du, so in jedem schlummert irgendwo ein Talent, weißt du, ich meine, ob Künstler, Rapper, Sänger, Beatproduzent, was weiß ich, Kameramann, Regisseur, Mathelehrer, whatever, weißt du, ich meine, Digga, mach einfach, weißt du, lass dir bloß nicht von diesen ganzen Menschen einreden, Alter, wie scheiße du bist.
Wie sieht das denn jetzt aus, wenn ich mich gerade angesprochen gefühlt habe als Kind, als Jugendlicher, vielleicht auch als Erwachsener, der mit euch in Kontakt treten möchte? Wie kann ich Teil von euch werden? Wie kann ich beim Training von euch mitmachen? Wie kann ich Hilfe von euch bekommen, wenn ich es brauche?
Entweder du kommst auf uns zu, wenn du aus hier, aus Bremen kommst, findest unsere Trainingszeiten online, hoodtraining.de oder Google einfach Hoodtraining, dann kommst du darauf automatisch. Oder du schreibst uns an auf Instagram, auf Facebook oder du schreibst uns eine E-Mail. So, es gibt viele Wege. Einfach mal, Hauptsache trauen. Trau dich einfach.
Also ihr habt ein offenes Ohr für jeden.
Auf jeden.
Wie sieht das aus, wenn du das Ganze jetzt hier mal zusammenfassen müsstest? Wenn du deine Vergangenheit, auf die wir eingegangen sind, auf das, was hier gerade passiert mit Hood-Training, was immer größer wird, was wächst, was kann man aus deiner Geschichte mitnehmen? Was kannst du den Leuten mit an die Hand geben? Was ist deine Message?
Also meine Message ist, du kannst alles Mögliche erreichen. Du musst halt, wie gesagt, an dich selbst glauben, du musst an das Gute glauben. Es gibt halt keine Grenzen. Wenn ein Mensch an sich selbst glaubt, wenn er alles gibt, so, dann kann er alle Grenzen überqueren, so, weißt du. Man kann alles erreichen und man muss einfach machen. Einfach machen. Nicht so viel nachdenken, nicht so viel auf seine Ängste hören, sondern einfach machen und dann wird das schon irgendwann.
Ey Daniel, ich habe mich wirklich gefreut, dass du hier die Story mit uns geteilt hast, dass du einen Einblick in deine Vergangenheit gegeben hast, dass du uns Hood-Training vorgestellt hast und ich wünsche euch unglaublich viel Erfolg dabei. Ich hoffe, dass das Ganze wächst und ich hoffe, dass wir auch mit dem Podcast hier vielleicht ein bisschen aufmerksam auf das ganze Thema machen können.
Danke dir.
Jetzt musst du aber noch dein Buch loswerden. Wir haben viel gequatscht, noch ein Buch mit an die Hand geben. Was kannst du uns mitgeben?
Also Jana Haas heißt die Autorin und das Buch heißt Der Seelenplan. Das wurde mir mal von jemandem empfohlen und ich war mal alleine im Urlaub 10 Tage weg, ganz allein und habe das Buch dort auch im Urlaub durchgelesen. Einfach nur mega. Der Seelenplan von Jana Haas.
Perfekt, das lassen wir einfach so stehen, geben das mit an die Hand und ich würde sagen, wir sind raus für heute. Ich bin mega gespannt, morgen das Training mitzuerleben. Einfach mal Teil von Hood-Training zu werden, auch körperlich, nicht nur verbal. Und ja, ich würde sagen, wir sind raus. Wir haben unseren Job getan. Ich danke dir und yo, Leute, haut rein.
Peace out. Danke dir.
Und da sind wir am Ende einer weiteren Folge angekommen. An der Stelle würde mich jetzt total interessieren, was du hiervon denkst. Ob du irgendwas mitnehmen konntest und wenn ja, was? Wenn dir irgendwas auf dem Herzen liegt, wenn du irgendwelche Dinge hast, die du loswerden möchtest, dann schick mir sehr gerne eine Nachricht über Instagram oder Facebook. Du findest das Ganze einfach unter Open Talk Podcast oder einfach eine Mail an mail@opentalkpodcast.de. Ich finde es total faszinierend, was hiernach immer für Gespräche zustande kommen. Wenn du deine Gedanken hier einfließen lässt, dann ist es total wertvoll und führt einfach so oft noch dazu, dass in ganz andere Richtungen sich das Ganze hier noch weiterentwickelt. Deshalb, falls dir irgendwas auf dem Herzen liegt, melde dich gerne bei mir, schick eine Nachricht rüber. Und sonst kann ich jetzt nur sagen, dass wir uns hier nächste Woche Sonntag wiedersehen, wenn es wieder ein neues Gespräch, eine neue Folge gibt. Bis dahin kann ich nur sagen, ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche, lass es nicht unterkriegen und wir hören uns hier in 7 Tagen wieder. Ciao.